guten Abend bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßt Sie Theresa Bender-Siebelkampf. Mitleid, Vorurteile und alltägliche Diskriminierung. Das kennen Menschen mit Behinderung nur allzu gut. Die Mechanismen der Ausgrenzung sind jedoch auch bei anderen sogenannten Randgruppen zu bemerken. Grund genug, um uns dem Thema Ausgrenzung einmal anders zu nähern und die Flüchtlingshelferin Ute Bock vors Mikrofon zu bitten. Die gebürtige Linzerin kümmert sich seit Jahrzehnten um Angelegenheiten von Flüchtlingen aus aller Welt. Ob nun eine junge Mutter aus Tschetschenien, ein Flüchtling aus dem Kosovo, Jugendliche aus Indien oder ein notbedürftiger Österreicher. Frau Brock bringt es nicht übers Herz, sie wegzuschicken. Im Vereinsbüro in der Zomangasse im 10. Wiener Gemeindebezirk erzählt sie über Hindernisse, die Flüchtlingen in Österreich begegnen, und spricht auch über ihre eigenen Grenzen als Flüchtlingshelferin. Zur Zomangasse hat Ute Brock einen besonderen Bezug. Hier leitete sie einst ein Gesellenheim der Stadt Wien. Dieses ehemalige Heim ist seit April 2012 eine Anlaufstelle für hilfesuchende Flüchtlinge aus aller Welt. Im Freak Radio Interview verrät Frau Bock mehr über ihr Verhältnis zur Politik und beschreibt, warum ein friedliches Miteinander der Generationen ihrer Meinung nach in Zukunft noch wichtiger werden wird. Wegen ihres Engagements ist Ute Bock häufig Anfeindungen ausgesetzt. Sie hat Strategien entwickelt, um damit umzugehen. Herzlich willkommen zu unserer Sendung Flüchtling und Flüchtlingshelferin – Eine Behinderung im Alltag für Freak Radio. Als ich letzte Woche zu einem kurzen Kennenlernen bei Ihnen war, haben Sie mir von den rassistischen Anfeindungen und täglichen Reaktionen der Bewohner in Ihrer Nachbarschaft erzählt. Inwiefern stellen diese denn eine Behinderung für Ihre Arbeit im Alltag dar?
Eigentlich überhaupt nicht. Es gibt eben Leute, die mich unterstützen, Gott sei Dank, und es gibt Leute, die mich nicht wollen. Mir geht's genauso. Es gibt auch Leute, die ich lieber sehe und welche, die ich nicht will. Das heißt ja nicht, dass man sie schlagen muss oder irgendwas. Die gehen halt, wenn sie da draußen vorbeigehen, auf die andere Straßenseite, wenn sie mich sehen, damit sie mich nicht anschauen müssen. Das verstehe ich. Es gibt einen, der da vorbeigeht und immer ausspuckt vor mein Fenster. Deshalb lass der liebe Gott jeden Tag einmal regnen.
Kommt es da auch zu rassistischen Aussagen?
Ja, na sicher schon, aber es ist harmlos.
Wenn die Bewohner jetzt in ihrer Nachbarschaft trotz alledem Ihnen jetzt zuhören könnten und wenn sie nicht nur die Straßenseite wechseln, sondern da sein werden, gäbe das etwas, was Sie ihnen gerne mit auf den Weg geben würden?
Erstens möchte ich sagen, wie ich das erste Mal in diesem Haus eingezogen bin, war das ein Gesellenheim der Stadt Wien. Und die Häuser rundherum hat es zum Großteil gar nicht gegeben. Ja. Das heißt, das Haus daneben zum Beispiel, was sie so fürchterlich über uns beklagt, war damals eine Werkstatt und eine Garage. Ja. Und dann ist dieses Haus gebaut worden und dann sind die Leute eingezogen. Jeder Mensch, der dort eingezogen ist, hat gewusst, dass hier dieses Haus ist mit jugendlichen, jungen Erwachsenen. Damals waren es Österreicher, später dann waren halt auch Ausländer dabei, aber im Grunde genommen hat ja jeder gewusst, was er sich da einhandelt. Jetzt tun sie so, wie wenn das so ein Wahnsinn ist, wenn ich da wieder mit jugendlichen, jungen Erwachsenen hier einziehe. Wobei ich sagen muss, dass die wesentlich unschwieriger sind als damals die Jugendlichen. Weil die Jugendlichen, die waren nicht so jugendlich, die waren zwischen 18 und 25, aber die Leute waren eigentlich gegen ihren Willen da. Ja, und so haben sie es ja aufgeführt. Die sind froh, dass sie eine Unterkunft haben und führen sie nicht so auf. Natürlich kommt es manchmal zu Streitereien oder irgendwelche Sachen, die man nach außen hört, aber im Grunde genommen ist nichts. Sie müssen sich vorstellen, um 5 gehen da meine Mitarbeiter nach Hause und ich bin eigentlich allein den ganzen Abend. Dann kommt in der Nacht, kommt der Nachtdienst. Ja, ich bin dann im Grunde genommen mit denen allein. Ja, also, wenn das so gefährlich war, die das ja nicht machen.
Können Sie manchmal beobachten, dass manche Nationen, die hier in Österreich leben, mehr oder weniger diskriminiert werden? Und welche würde es hier dann mehr betreffen und warum?
Ja, es ist wohl so, am Anfang waren die Afrikaner das Feindbild. Die haben es Gott sei Dank zum Großteil heimgeschickt. Da ist jede Woche ein Flieger gegangen. Es gibt ja so viel weniger Afrikaner. Und ja, jetzt sind es in der Hauptsache die Tschetschenen. Aber wie ich da noch Heimleiterin war, waren es die Kosovo-Albaner, es war genau dasselbe. Ja? Die sind aus einem Kriegsgebiet gekommen, die waren natürlich andere Sachen gewöhnt. Ja, jede Auseinandersetzung ist tätlich ausgetragen worden und so. Das war so. Und so ähnlich ist es jetzt auch hier bei den Tschetschenen. Ich schaue halt drauf, dass das nicht passiert und ich schmeiße jeden sofort hinaus, der da irgendwelche Wickeln macht, weil das mir nicht leisten kann. Es sind 100 Leute im Haus, sind 100 Leute gefährdet, weil einer blöd ist. Das geht nicht, da muss der gehen. Und ich habe mir damals, wie ich da hergekommen bin, vorgenommen, die ersten 5, die verrückt sind, schmeiße ich hinaus und das habe ich auch gemacht. Probleme sind, wenn die trinken. Probleme sind, wenn es zu viel Gifteln, ja, und natürlich untereinander.
Meinen Sie damit jetzt die Tschetschenen?
nicht nur die Tschetschenen, alle anderen auch. Wir haben vorgestern da eine Auseinandersetzung gehabt zwischen zwei, da war der eine ein Inder und der andere, das weiß ich jetzt gar nicht, kein Tschetschener jedenfalls, Georgier oder irgend sowas. Das passiert. Sperre ans Licht gesetzt, draußen ist es frisch und kühl, dann kühlt das schnell ab.
Dürfen die dann auch wieder zurück, wenn sie sich abgekühlt haben?
Es kommt drauf an. Ich sage dann immer, du kommst am nächsten Tag. Ich habe hier einen Hausbetreuer, einen Sozialarbeiter, der sich um die Leute hier im Haus kümmert, also Anrufe für die erledigt und die irgendwelche Dinge für sie regelt. Da muss er zu denen hingehen und mit dem das besprechen. Aber sie sollen ihm sehen, so ganz einfach ist das nicht, ja.
Wie ist denn das für Sie? Sie haben da wahrscheinlich auch Ihre Grenzen austesten müssen mit Ja und Nein und ich nehme dich wieder zurück. Wie haben Sie das Nein sagen gelernt?
Ich habe ein Problem, wenn einer so gegen alle umeinander, also wenn einer trinkt und dann nicht greifbar ist, wissen Sie? Das haben wir schon gehabt, ne? Der kommt stockbesoffen daher. Ich verstehe schon, der sauft, das geht ihm nicht gut und so weiter. Aber wenn er dann 100 andere belästigt, nicht, dann geht es eben nicht. Dann muss er eben hinaus. Und das ist, für die anderen ist es eigentlich ganz gut, wenn die sehen, dass das so ist.
Aber dieses Nein sagen lernen, fällt Ihnen das heute vielleicht leichter?
Eigentlich fällt es mir schwerer, weil es kein Netz gibt, was diese Leute auffängt. Nicht? Das ist kein Kunststück, jemanden so und geht da raus. Aber wie geht es dann weiter? Nicht? Ist gescheiter, wenn er am Räumenplatz, wenn man schlagt, ist auch nicht gescheiter. Das heißt, früher war das eben so, wenn ich einen rausgeschmissen habe, dann habe ich ihn aufs Jugendamt geschickt, das Jugendamt hat versucht, ihn woanders unterzubringen oder irgend so. Das gibt's heute alles nicht mehr. Wenn ich den hinausschmeiße, ist er tatsächlich auf der Straße. Und dann ist er wahrscheinlich wirklich gefährlich. Nicht? Weil dann ist er in einem Eck, wo er eigentlich nicht mehr heraus kann. Und das sollte man sich also gut überlegen. Also eigentlich fällt es mir schwerer. Ja?
Wir haben jetzt sehr viel gesprochen über die Behinderungen für Sie als Flüchtlingshelferin im Alltag. Wie geht es denn da Ihren Flüchtlingen? Was wären denn jetzt sozusagen die Top 3 Behinderungen eines in Österreich lebenden Flüchtlings?
Es ist halt so, dass die aus den Quartieren, wie was Negatives kommt, werden sie eigentlich aus den Quartieren hinausgeworfen. Ja? Und das ist ein Problem, weil es keine Institution gibt, die die auffängt. Ja? Dann kommt eine kleine Gemeinheit dazu, dass die dann gleich dort meine Adresse in die Hand drücken, dass die da herkommen. Und dann sitzen sie da und dann weiß ich nicht, was ich damit tun soll. Ne? Ich versuche halt dann, die irgendwo unterzubringen, bei uns unterzubringen, irgendjemanden zu finden, der die vorübergehend aufnehmen kann und so. Und halt dem seine Situation so weit zu klären, dass das halt irgendwie weitergeht. Kein Zustand ist, dass die einfach auf die Straße gesetzt werden. Es kommen Familien mit 2, 3 Kindern, die auf der Straße sind, bitte. Also, Sie müssen sich vorstellen, wie es einem Vater geht, der seine Kinder am Abend kein Essen mehr geben kann und nicht weiß, wo er sie hinlegen soll zum Schlafen.
Sprache?
Ich kann nur Deutsch.
Und die oft mangelnden Sprachkenntnisse der Flüchtlinge?
Für mich sind es kein Problem, aber natürlich für Behörden oder so sind es ein Problem, das ist schon klar. Nicht? Wenn der nicht sagen kann, was er will. Es ist ja so, ich habe mein Leben lang mit sowas zu tun gehabt, ich verstehe den schon bevor er sagen will, was er sagt. Es ist so, ja. Also da kommt der Chines einer, da kommt einer und tut damit übersetzen. Also der tut sich wesentlich schwerer, der Dolmetscher, der die Sprache kann, als ich. Ich weiß schon, wenn der einer kommt, was er eigentlich will. Aber das ist halt, wenn man länger in dem Geschäft ist, dann weiß man schon. Nicht? Was wollen sie? Sie wollen ein Geld, sie brauchen eine Unterkunft, sie haben nichts zum Essen. Nicht? Es gibt natürlich Situationen, wo ich einen total falsch verstehe, das gibt es auch. Der möchte neue Schuhe haben und ich suche sein Gewand unten bei der Wäsche in der Waschküche. Solche Dinge gibt es, aber ja.
Was wäre die größte Notwendigkeit, die zu einer Verbesserung der ganzen Lage führen würde?
Unsere Einstellung müsste sich ein bisschen ändern, ja. Es ist so, es hat sich kein Mensch auf der Welt aussuchen können, wo er auf die Welt kommt. Ja. Wir haben das Glück gehabt, dass wir da auf die Welt gekommen sind und dass es uns halbwegs gut geht. Aber in jeder Religion der Welt steht drinnen, dass man sich um seinen Nächsten kümmern muss. Ja. Es ist ganz wurscht, ob das der Islam ist, ob das die katholische Kirche ist, ob das irgendein indischer Dingsbums ist, überall ist als erstes Gebot, dass man sich um seine Umgebung kümmern muss. Und genau das missachtet die ganze Welt. So geht das jetzt im ganzen Verlust.
Inwieweit hat sich der Umgang von Österreich mit Flüchtlingen in den letzten 10 Jahren entwickelt?
Ich glaube, dass die Kluft zwischen denen, die dafür sind und denen, die dagegen sind, größer geworden ist. Dieses Leute in der Mitte, die sagen, ich habe mit denen nichts tun, mir ist das wurscht, die gibt es nicht mehr. Ja? Es gibt welche, die sind absolut dafür, die bespenden mich, da kriege ich also nette Zuschriften und so weiter. Und dann gibt es welche, die wollen das absolut nicht und da ist das Gegenteil. Da wird man beschimpft und was weiß ich, da kriege ich böse Mails und so Sachen. Ja? Aber die Leute, die sagen, ich habe mit denen eigentlich nichts tun, mir ist das wurscht, ob die da sind oder nicht, die gibt es nicht mehr. Ja? Ich meine, da drüben in dem Bau, da wohnen Ausländer bitte und sie sind gegen Ausländer. Also es ist unglaublich.
Sie sprechen jetzt von Menschen, die vielleicht auch selber tätig werden, indem sie jetzt beginnen im tertiären Sektor, also wie zum Beispiel da bei NGOs zu arbeiten, aber die wirklich etwas bewirken könnten. Unsere Politiker, was läuft mit ihnen falsch?
Fake sind's. Ich will nicht so politisch werden. Wenn das Bürgermeisterbüro sagt, die sind da, ob wir es wollen oder nicht, nicht, geben wir einer eine Chance, damit wir Ruhe haben von einer. Ganz einfach, nicht? Wenn ich den da arbeiten lasse, dann will er seine Familie da halten, der fällt uns nicht mehr zu lassen, das ist völlig wurscht. Und in 10 Jahren weiß man nicht mehr, ob der ursprünglich Russisch geredet hat oder Französisch oder irgendwas, das ist völlig egal. Die Kinder sind super gescheit und die Kinder sind wahrscheinlich eine Gefahr für unsere Kinder. Ja? Weil sie sind ehrgeizig und sie lernen gut, sie haben schöne Zeugnisse. Ja? Ich habe Kinder, die tun am Fußboden ihre Schulaufgaben machen, weil sie keinen Tisch haben. Ja? Aber sie haben Vorzugszeugnisse. Ja? Das heißt, sie werden unsere Kinder in den Sack stecken. Ne?
Das ist Ihre Prophezeiung?
Ja, das glaube ich, dass das so ist. Sicher, da war eine Schulklasse da bei mir, also die haben ein Benehmen gehabt, da habe ich mir gedacht, ich war rausgeflogen aus der Schule, wenn ich mich da so aufhöre. Da war der Lehrer mit dabei, die sind da gesessen, haben blödelt und haben sich gegenseitig und haha, die hat das völlig nicht interessiert und der Lehrer hat das immer aufrechterhalten wollen, dass das sich geniert hat. Ja. Aber ich meine, sowas jetzt in unserer Schulzeit nicht gehen.
Wenn die Politiker jetzt, wie Sie sagen, feig und untätig sind, was bleibt uns dann als Zivilbevölkerung übrig?
Dass wir sagen, wir wollen solche Zustände nicht. Ich möchte in der Nacht um 8 Uhr noch auf die Straßen gehen können, ohne dass ich fürchte, dass mir einer wegen 2 Euro absticht. In der Quellenstraße ist eine Frau angeredet worden um 2 Euro. Sie hat gesagt, sie gibt es nicht und hat es der niedergestochen, bitte. Wegen 2 Euro sitze der 15 Jahre ins Gefängnis. Das muss man sich mal vorstellen. Also, und das wird passieren. Es gibt es nicht, dass man jemandem sagt, du kriegst da nichts, du hast da nichts mehr und der setzt sich still in ein Eck und stirbt. Das gibt es nicht. Ja? Der wird aus dem Eck herausschlagen und wird. Je nach Mentalität, der eine wird halt stöhn gehen, der andere wird eine Alte über den Schädel haben. Ja, so. Und ich meine, das ist, müssen die auch wissen, in höheren Kreisen, dass das so ist. Ne?
Sie plädieren also für mehr Toleranz und Verständnis.
Natürlich. Es hat sich niemand ausgesucht, wo er auf die Welt kommt und jeder möchte aus seinem Leben das machen, was er sich vorstellt. Und das ist legitim, dass einer sagt, ich kann in der Türkei meine Familie nicht ernähren, ich komme daher und arbeite da und holt ihn dann nach. Was ist denn da dagegen? Ist es nicht gescheiter, als er sitzt dort und wartet auf die Segnungen, die vom Himmel kommen?
Womit hat denn der Verein Ute Bock im Alltag zu kämpfen?
Finanziellen Probleme natürlich, weil das werden immer mehr, die daherkommen. Und es ist ja nicht nur so, dass die wo schlafen wollen, die wollen essen. Ah, komischerweise wollen sie essen auch.
Wer sind denn Ihre Hauptunterstützer?
Ich habe sehr viele, die monatlich 10 Euro, 20 Euro oder so spenden. Das ist ein Gros. Ja. Und dann gibt es natürlich Leute mit Geld, die man ja auch mehr erweisen. Nicht? Der Herr Haselsteiner zum Beispiel. Oder ich habe schon mal, bin da gesessen, habe keinen Schilling gehabt, und man dachte, um Gottes Willen, wie geht denn das übers Wochenende jetzt? Geht einer, kommt einer bei der Tier ein und legt mir 5.000 Euro am Tisch. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Aber solche Leute gibt es auch und das darf man nicht vergessen. Man darf nicht nur sagen, was weiß ich, die Reichen nahmen sich alles ein und die Armen müssen und so. Das ist nicht wahr. Ja? Also es geht durch alle Kreise. Ja. Das ist Telefonterf.
Viele Flüchtlinge schultern Lasten, unverarbeitete Kriegstraumata, wenn sie zu uns nach Österreich kommen. Sie werden das vielleicht näher beobachten und sehen. In welchen Situationen ist denn für die Flüchtlinge eine größte Herausforderung im Alltag, jetzt bei uns in Österreich?
Naja, dass kein Mensch für das Verständnis hat. Nicht? Bei mir bitte im Haus wirklich jeder zweite spinnt. Ja? Jeder hat irgendein Problem und ja, denkt man, was ist mit denen los? Ja? Sie können eben einfach nicht mehr.
Jetzt gibt es auch Vereine wie Hema Yards, die sich um Kriegstraumata-Opfer und Folteropfer kümmern. Ist es für Sie eine Stelle, zu denen Sie die Flüchtlinge häufig schicken, oder gibt es da noch andere?
Es gibt viele Stellen, wo man sie hinschicken kann, aber Hemayat ist natürlich auch eine, kennt die gut, und wir schicken immer wieder hin. Ne? Es ist halt alles überrennt. Ja? Es gibt viel zu wenig, nicht, von diesen Dingen. Und
ich würde jetzt gerne mit Ihnen noch über, wie wir es eh schon genannt haben, als Ignoranz in der Politik, als Behinderung im Alltag sprechen. Was finden Sie denn so richtig grenzwertig in all dieser System-Asylpolitik?
Ja, dass sich keiner dran traut. Jeder hat Angst um seine Stimmen. Dabei stimmt es überhaupt nicht, bitte. Ich glaube nicht, dass um irgendeine Stimme schade ist. Nicht, wenn ich in der Sperlgossen habe ich gehabt, die Plakate, wo es da gegen mich geschimpft hat, der Strache. Nicht? Und keiner hat was dagegen. Der Strache hat im Parlament gesagt, er hat nicht wollen, dass ich dieses Haus hier kriege. Jetzt habe ich es, jetzt ist jeden Tag da eine Messerstecherei und Orgien werden gefeiert. Kein Mensch ist dort aufgestanden und gesagt, jetzt sind sie deppert, was sind das für Blödsinn. Kein Mensch. Und die kennen mich alle. Ja? Und diese Dinge, keiner traut sich irgendwie für ihre. Sie haben immer Angst um ihre Stimmen. Dabei glaube ich, also wenn sie zum Beispiel hier sagen, das ist jetzt so und die bleiben eben da und aus, dann werden sicher ein paar sie aufregen, ja. Aber im Grunde genommen ist es die Leute egal. Sie werden käppeln, aber ja, werden nicht, was sie was für Stimmen verlieren. Wenn ich jetzt weg muss, da mit dem Postservice, wie sie das von mir wollen, ja, wird der Strache sagen, er hat es geschafft, dass ich da weggekommen bin. Ne? Und dann wird er Stimmen gewinnen. Keine Partei, bitte, keine Partei, ganz wurscht welche, möchte sie für die stark machen. Ich meine, ich habe gehofft auf die Grünen, ja, außer Radfahrwegen ist nicht viel draus geworden.
Mir fällt der Aleph Korun ein, als Menschenrechtssprecherin der Grünen. Haben Sie mit der Kontakt?
Ja, natürlich, aber das ist für mich zu schwach. Die müssten wirklich sagen, hallo, so geht's nicht. Und das macht eben keiner. Jeder tut so ein bisschen so.
Es gibt aktuell eine Petition gegen Unmenschlichkeit und für einen Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik, die Sie ja auch unterstützen. Was ist denn das Ziel dieser Petition und was möchten Sie damit bewirken?
Na, ich möchte einfach nur die Situation verbessern. Ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn hier Kinder groß werden, die schon in der Schule benachteiligt sind, weil sie das nicht leisten können, das nicht leisten können. Die fahren auf Skikurs, der kann nicht mitfahren, weil er kein Geld hat. Die fahren auf Landschulwochen, kann nicht mitfahren, weil er kein Geld hat. Die gehen wohl ins Kino, er muss daheim bleiben. Also bereits in der Schule gibt es diese die Benachteiligten in den Schulklassen. Was wären das für Erwachsene, bitte? Ja? Das muss man mal bedenken. Und das sind die, von denen wir uns erwarten, dass sie unsere Pensionen zahlen werden. Meine wahrscheinlich nicht mehr, aber viele andere. Ne? Also warum fördert man die nicht? Und das ist, ich muss das noch einmal sagen, weil mich das immer so berührt eigentlich, wie gescheit diese Kinder sind und wie wichtig für die das Lernen ist. Ich habe gehabt da im Haus noch einen Afghanen, der hat dann seine Frau und sein Kind noch geholt. Der Kleine geht in die, sind inzwischen, ist der 15 Jahre da oder 14 Jahre. Und der geht arbeiten, ist alles okay. Und der Kleine ist halt ein Jahr da gewesen, dritte Klasse Volksschule, macht die Lehrerin am Schulschluss ein Diktat mit bestückt mit 13 Punkten und jeder Fehler ist ein Punkt weniger. Er war das einzige Kind in der Klasse, der alle 13 Punkte gehabt hat. Ja. Und der Vater, sehr gestrenge, ja, der kommt daher mit dem Kind, der sagt, ja, ist ein Mann, versichtigen, der Spielzeug da, wo das haben kann. Du musst lernen, zack, und sage ich, ja, es sei nicht so grauslich zu den Kindern. Aber ich meine nur, die wissen ganz genau, wie wichtig das ist. Wir haben da drüben den Saal, da schlafen in der Nacht die Leute. Ja? Da ist oben ein Nachtlicht, dann sehe ich, also um 10 Uhr haben wir da Adrat, damit da endlich eine Ruhe wird. Und dann gehe ich da vorbei und dann sehe ich, dass der bei dem Tisch sitzt und bei dem Nachtlicht Aufgaben schreibt, bitte. Also das muss man sich mal vorstellen. Sag ich, heißt, wenn du kriegst die Matura und was weiß ich, ein Doktorat, aber du wirst blind sein, wenn du so weiter musst. Aber wirklich, also von mir hätte das keiner haben können, wirklich nicht.
Was sind denn die konkreten Aktivitäten, die Sie mit dieser Petition planen?
Naja, eine Verbesserung in dem Schulsystem, auf jeden Fall eine Verbesserung der Ausbildung, einen leichteren Zugang zu der Universität. Ich zahle da, was weiß ich, hunderttausende Vorstudienlehrgänge, damit die studieren können, weil ich der Meinung bin, wenn einer was gelernt hat und ein bisschen einen Horizont hat, dann ist er nicht nur mehr interessiert, dass er irgendein Prigel in die Hand nimmt und einen anderen da schlagt. Nein, die Kinder sind die Hoffnung, bitte. Auch unsere Kinder. Wenn ich in Schulklassen gehe und dort diskutiere mit die Kinder sind super. Ja. Sind unsere Generation. Der Meier hat zu mir gesagt, der Gemeinderat Meier, in der Generation ist es, die so deppert ist. Wenn man dacht, ja, er ist ein Gemeinderat, ich darf nichts Böses drauf sagen, aber er hat recht. Es ist entsetzlich. Die Kinder sind anders. Ich war eingeladen bei der Sommeruniversität. Das ist jetzt schon wieder 2 Jahre her oder so, aber jedenfalls, ich sollte diskutieren mit den Kindern. Und das Thema war, wie sind die alten Römer umgegangen mit Fremden. Ja? Und da hat der Professor also so einen Vortrag gehalten, war sehr nett. Und dann sollte ich mit den Kindern diskutieren. Und damit ich das anhat, damit man das in Gang bringt, so wie gesagt, habt ihr auch Ausländerkinder in euren Klassen und wie geht es euch mit denen und sind die recht ekelhaft und muss man da, nein, in meine Klasse geht eine Chinesin und die ist gut, ja, das ist gutes Zeichen und so, bitte, nur solche Meldungen, wirklich, ganz lieb. Und dann zum Schluss meldet sich einer und sagt, in meine Klasse geht einer, der hat noch nie einen Einser gehabt, aber das ist ein Österreicher. Wirklich.
Es geht also darum, auf die junge Generation zu bauen?
Ja, glaube ich. Und eine große Aufgabe bitte für die Lehrer. Die Lehrer sind aufgerufen, ja, da bitte was Positives mitzuleisten und nicht nur die auszugrenzen. Das gibt es nämlich leider auch. Und ich merke das, wenn die Kinder daherkommen, in was für Klassen die gehen, wie die Lehrer sind.
Jetzt beschäftigt sich ja Freak Radio auch mit Behinderung, nicht auch mit körperlicher Behinderung. Sind Ihnen auch schon Flüchtlinge begegnet, die mit einer körperlichen Behinderung zu kämpfen hatten?
Todkranke habe ich da bitte gehabt. Todkranke. Ja. Also die Tschetschenen zum Beispiel, die haben alle Hepatitis und solche Dinge. Es gibt Kinder, die auf die Welt kommen mit Herzfehlern und so. Ich habe sowas früher überhaupt. In meiner Kindheit hat es 3 Krankheiten gegeben. Bauchweh, Husten, Schnupfen, aus. Mehr hat es nicht gegeben. Die haben heute Krankheiten, bitte. Die kommen auf die Welt mit Herzfehlern. Ich habe ein Kind, das wartet auf eine Nierentransplantation, das ist nicht einmal ein Jahr alt, bitte. Wieso ist denn das? Das ist der Stress, bitte. Ja? Also, dieses ewige Aufregung, immer wenn es klopft, nicht? Schon das Kind, wenn es noch im Bauch der Mutter ist, kriegt es mit, dass die ununterbrochen in Aufregung ist. Ja? Und ich meine, was soll aus diesen Kindern werden? Das muss man. Das sollte man schon immer bedenken. Mir hat erzählt, ein Exekutor, der in einer Familie, also zu einer Familie gehen hat müssen, die in einer von meinen Wohnungen wohnt. Das ist ein Ehepaar mit 2 Kindern und das eine Kind ist ein Autist. Das ist ja auch schon komisch, ne? Jedenfalls, und es ist gegangen um 70 Euro, Schwarzfahren auf der Straßenbahn oder irgend sowas. Der klopft dort an, das Licht geht aus und sie macht natürlich nicht auf, ja? Dann hat er die Tür aufmachen lassen, ja, und mit, was weiß ich, Feuerwehr oder so einem Öffnungsdienst, ja, und dann sagt er, sitzt die unterm Fenster mit dem Kind, beide platzen, ja, wegen 70 Euro. Der hat mich nachher angerufen und hat gesagt, er zahlt die Tür, er hat es nicht gewollt. Er zahlt mir die Tier und selbst, weil die Tier natürlich kaputt war. Steht es dafür, bitte wegen 70 Euro, dass man Schloss aufbricht, die Tür ist kaputt, ja, und die haben diese Aufregung. Also, ja, es ist, ich habe halt da einen anderen Zugang. Für mich, wenn ich das weiß, sage ich, du hast den 70er und pssst.
Schlecht.
Ja.
Und nun zu meiner Abschlussfrage. Durch etwas behindert sein bedeutet auch immer, an seine Grenzen zu geraten. Wo liegen denn Ihre Grenzen nicht als Frau Bock, wie wir sie kennen, sondern als Ute Bock, wo Sie sagen, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt ist es vorbei?
Das ist Gott sei Dank noch nicht passiert, ja. Aber ja, mir muss der Schlag treffen. Also halbtot genügt nicht.
Sie hatten eine Sendung von Theresa Bender-Säbelkampf, Technik Alexander Schienold. Nächste Woche berichten wir, wie Kinder zu ihrem Recht kommen. Am Mikrofon verabschiedet sich Theresa Bender-Säbelkampf. Auf Wiederhören.